Hallo meine lieben Hortis, heute hört ihr das zweite Kapitel unserer Geschichte Jo Raketenpo. Das Kapitel heißt Dr. Med Flatatulbum. Nun kuschelt euch vielleicht in eine Decke, schließt, wenn ihr mögt, die Augen und hört gut zu. Von diesem Tag an schämte sich Herr Vogel für seinen Sohn. Herrn Vogel war die Sache furchtbar peinlich. Das Kind ist nicht normal, zeterte er fortwährend. Sein, dieses fürchterliche Gepupse. Also, das ist ja, was hätte da alles passieren können? Unschuldige Menschen, wehrlose Frauen. Spätestens, wenn er wehrlose Frauen sagte, sagte seine Frau, ha! Und dann kriegten sie sich so richtig in die Wolle. Je mehr Bernhard Vogel sich für Jonathan schämte, desto stärker verteidigte ihn Arabella. Und es war sehr wichtig, dass Arabella Vogel ihren Jonathan in Schutz nahm. Schon am nächsten Tag standen morgens in aller Frühe Männer in Astronautenanzügen vor der Tür. Sie kamen vom Amt für Seuchen, Pilzbefall, Faulgase und ansteckende Tierkrankheiten. Und sie waren natürlich von den drei ach so wehrlosen Damen geschickt worden, Frau Kloß, Frau Panzer und Frau Schnitzel. Die setzten alles daran, sich für den Flug in den Ententeich zu rächen. Und als Ehefrauen der wichtigsten Amtsvorsteher von Blähingen standen ihnen die Ämter der Stadt selbstverständlich zu Diensten. Die Männer in Astronautenanzügen hätten Jonathan am liebsten gleich mitgenommen und in eine Klinik oder ins Gefängnis gesteckt. Aber Arabella Vogel warf sie kurzerhand aus dem Haus. Leider bewies das Amt für Seuchenpilzbefall, Faulgase und ansteckende Tierkrankheiten eine gewisse Hartnäckigkeit. In den kommenden Wochen näherten sich immer mal wieder Astronauten oder ähnliche Wesen dem Haus. Einmal sogar um 2 Uhr früh und Arabella Vogel verteidigte ihren Jonathan im Nachthemd. Ein anderes Mal rückte kurz vor Sonnenaufgang ein Feuerwehrfahrzeug an. Das Gefährt fuhr die Rettungsleiter aus und versuchte, einen Eindringling durch das rückseitige Dachfenster ins Haus zu schleusen. Arabella Vogel bekämpfte den Mann mit einer schweren gusseisernen Bratpfanne. Es machte Bong und der Mann stürzte kopfüber in den sehr weichen Komposthaufen hinter dem Haus. Nach und nach wurden die unerwünschten Besuche zwar seltener, doch die beleidigten Damen vergaben Jonathan nichts. Und sie vergaßen nichts. Bernhard Vogel wurde vom Oberbürgermeister, vom Stadtdirektor, von allen wichtigen Personen im Rathaus mit Nichtachtung gestraft. Und er wurde seines Amtes enthoben. Er war nicht länger der Kanalisationsbeauftragte von Blähingen. Er war nur noch zuständig für verstopfte Rohre, für stinkende Ausgüsse, für das Aufspüren von Rattennestern unter dem Rathaus und für das Auslegen von Giftködern gegen die Tauben der Stadt. Bernhard Vogel war ein Ausgestoßener. Seine Karriere war von einem pupsenden Kleinkind zerstört worden. Und das Schlimmste war, es war sein eigenes Kind gewesen. So wurde Jonathan 9 Jahre alt und Bernhard Vogel hatte in all den Jahren kaum mal mit seinem Sohn gesprochen. Er hatte ihn nie angelächelt, er hatte ihn niemals ermuntert und nie in den Arm genommen. Jonathan kannte nur einen einzigen Menschen, seine Mutter. Seine Mutter hatte ihn behütet und beschützt. 9 Jahre lang. Sie hatte ihn von allem und allen ferngehalten. Eines Tages aber würde Jonathan auf sich selbst gestellt sein. Und dieser Tag schien nun gekommen, denn Arabella und Bernhard Vogel erhielten Post vom obersten Schulrat der Stadt Blähingen. Sehr geehrte Familie Vogel, schrieb er in einem Brief, ich weise Sie darauf hin, dass die Person Aktenzeichen PFTSS ZSCH 00, Vogel Jonathan, als noch immer nicht eingeschult gemeldet ist, unter Verweis auf die Paragraphen 13, 23 und 135 und 1667 Blähinger Schulzwangsverordnung erkläre ich hiermit, dass wir uns ernste Maßnahmen der ordnungsgemäßen Eingliederung in den Blähinger Schulkörper vorbehalten. Sollten Sie nach den Sommerferien weiterhin gesetzeswidrig den Schulkörper Aktenzeichen PFTSS ZSCH 00 Vogel Jonathan von amtlich geprüften, überprüften Lehrkörper des Schulamtes Blähingen unter Blähingen fernhalten, gezeichnet Dr. Zeckenbiss. Arabella Vogel las den Brief wieder und wieder. Sie war sich sicher, dass hinter den kantigen Worten eine weitere Attacke der beleidigten dicken Damen steckte. So viele Jahre hatten sie Jonathan in Frieden gelassen. Und nun dieser Brief. Was sollte sie nur tun? Sie beschloss, mit Jonathan zu einem Arzt zu gehen. Ein Arzt musste her. Vielleicht gab es ein Mittel gegen Jonathans Pupsattacken. Und wenn nicht, dann würde Jonathan einen Test bekommen. Man würde ihn vom Unterricht befreien. Man würde etwa schreiben, hiermit wird bestätigt, dass Jonathan Vogel, 9 Jahre alt, von Zeit zu Zeit unter extremen Tornado-Koliken leidet und bei akuten Anfällen Pupswinde von Sturmstärke 23 entwickelt. Dagegen kann er nichts tun. Die Schule allerdings auch nicht. Sie würde einstürzen. Jonathan Vogel muss folglich für die nächsten 20 Jahre vom Schulunterricht befreit werden. Gezeichnet Dr. Dr. Ja, welcher Arzt sollte Jonathan untersuchen? Arabella Vogel war ratlos und sah im Telefonbuch nach. Es gab 7 Seiten Ärzte in Blähingen. Ärzte für oder gegen alles Mögliche. Segelohren, Schweißfüße, Fußpilz, Damenglatze, Bauchnabelverrenkung und so weiter. Nur nicht für oder gegen das Pupsen. Wenn sie den falschen Arzt erwischte, würde Jonathan vielleicht gleich in Quarantäne kommen, in die geschlossene Abteilung eines Krankenhauses. Oder man steckte ihn ins Gefängnis. Doch mitten in der Ärzteliste, neben obskuren Kleinanzeigen, stieß Arabella Vogel auf einen merkwürdigen Eintrag. Dr. Med. Flatatul Bum, Facharzt für das Spezielle, das Stille, das Windige. Kommen Sie nur, wenn Sie müssen. Beethovengasse 5. Arabella Vogel wusste nicht, weshalb, aber sie spürte plötzlich Hoffnung. Diesen Arzt wollte sie um Rat fragen. So verließen Arabella Vogel und Jonathan am nächsten Morgen in aller Frühe das Haus. Die Stadt schlief noch, es begann gerade zu dämmern und Jonathan war sehr nervös. Nach einer halben Stunde Weg kamen sie in die Beethovengasse. Die Straße war eine schmale Sackgasse und sie lag in einem der älteren Stadtviertel von Blähingen. Es war nicht eben das vornehmste Viertel. Jonathan blickte schüchtern die Fassaden der alten, eng beieinander stehenden Häuser hinauf. Von links und rechts schienen sie sich über ihn zu beugen, als begutachteten sie ihn oder blickten ihn bedrohlich an. Arabella Vogel zählte stumm die Hausnummern ab, die bei 155 begannen. Als sie die Nummer 5 erreichten, waren sie am Ende der Sackgasse angelangt. Vor ihnen ragte ein merkwürdig windschiefes, sehr hohes, sehr schmales, altes Fachwerkhaus auf. Es trug ein abenteuerliches Dach, krumm und schief, aber fast so spitz wie ein Turm, mit mehreren Schornsteinen. Die Traufe des Daches war über und über besetzt mit weißen Tauben, die seltsam gurrten. Über dem Dach kreisten ein paar der Tauben, aber ihr Flug war irgendwie taumelnd, als litten die Tiere unter Schwindel. Sehr seltsam. Die schmale Gasse führte genau auf die schwarze Holztür mit dem schmiedeeisernen Klopfer zu, die zum Haus Nummer 5 gehörte. »Alles wird gut«, sagte Arabella Vogel tapfer. Dann ergriff sie den eisernen Türklopfer und »tock, tock, tock, tock«. Es dauerte eine ganze Weile, bis sich die schwere Holztür öffnete. Dabei knarrte sie in einem seltsamen Ton, der Jonathan an ein fieses, nach oben quietschendes »Na« erinnerte. Und dann staunte er nicht schlecht. Vor ihm stand ein kleines Männchen. Das war ungefähr genauso groß oder so klein wie er selbst, schien aber mindestens 150 Mal so alt. Ein warziges Runzelgesicht mit kleinen gelben Zähnen in einem Museumsgebiss zwischen ledrigen Lippen lächelte ihn an. »Sie mussten kommen«, fragte das Männchen. Jonathan erschrak. Einen winzigen Moment lang hatte er gedacht, dass die quietschende Tür gesprochen hatte. Aber das Museumsgebiss hatte sich bewegt. Und die Augen des Männchens hatten passend zu der Frage geblinzelt. Begann Arabella Vogel stockend. Jonathan bemerkte, dass er vorsichtig nickte. »Ja, wir mussten kommen«, fuhr seine Mutter fort. Sie hielt Jonathan fest an der Hand und guckte nach unten. Das Männchen wartete eine Weile, dann nickte es ebenfalls, lächelte seltsam, trat einen Schritt zurück und öffnete die Tür vollständig, wobei das Holz einen Ton machte, der Jonathan an »Hinein« erinnerte. Sein Herz klopfte einen Trommelwirbel. Schließlich ging die Tierstimme über in die Männchenstimme. »Dr. Bumm erwartet Sie. Sprechzimmer 7, dritte Etage, linker Hand. Grüne Tür, bitte sehr.« Klavum, die Haustür schloss sich, als sie drinnen waren. Jonathan hatte augenblicklich das Gefühl, von unsichtbaren Luftgeistern umgeben zu sein. Ein Geruch nach altem Kohl mit Reifengummi und Weihrauch hing in der Luft. Das Männchen stand jetzt stumm da, wie abgeschaltet. Die Augen blinzelten nicht mehr, sie starrten ins Leere. Jonathan und seine Mutter achteten aber kaum darauf. Sie guckten zur Treppe, die sie im Hausflur erblickten. Es war eine schmale Holztreppe, die in mehreren Wendungen steil nach oben führte. Das Treppengeländer war giftgrün gestrichen. Ins Holz des Geländers waren von Stufe zu Stufe fußballgroße Löcher eingelassen. Darin bewegten sich an einen feinen Fäden aufgehängt kleine Mobile. Winzige Dinge drehten sich dort. Jonathan fühlte sich beinahe angezogen von der Treppe und ihren wuseligen Bewegungen. Komisch, dachte er. Vor dem Haus war das ganz anders gewesen. Da hatte seine Mutter ihn noch mit sich ziehen müssen, aber nun? Sie stiegen die Treppe hinauf. Jonathan ging voran. Jeder Schritt löste eine Symphonie von knirschenden, knarzenden, quiekenden Lauten aus. Und jeder Laut schien eines oder mehrere der Mobile im Treppengeländer in Bewegung zu setzen. Winzige gläserne Trompeten und bernsteingelbe Schneckenhäuser drehten sich. Rötliche, durchsichtige, pausbäckige Feen mit zarten Flügeln kreisten wie in winzigen Karussells. Und von fern säuselte ein feiner Wind. »Was für ein Haus«, dachte Jonathan. Dazu machte das Holz der Treppe »Kna«. Gab es denn keine Patienten in diesem Haus? Waren seine Mutter und er die einzigen Menschen hier? Wo steckte Dr. Bumm? Der dritte Stock lag ebenso verlassen wie der zweite und erste. An jeder Wand sahen sie eine Tür mit Aufschrift. In diesem Stockwerk lauteten sie Wartezimmer 3, Sprechzimmer 7, Flatulatorium und Bibliothek der Winde. Flatulatorium, dachte Jonathan. Was mag das bedeuten? Seine Mutter dachte ungefähr dasselbe. Sehr viel aber dachten sie beide nicht, denn sie waren ganz und gar gebannt und warteten gespannt auf Dr. Bumm. Kaum hatten sie die letzte Treppenstufe genommen, verharrten sie in einem Moment lang und warteten ab, bis das Holz sich beruhigt hatte. Dann war es plötzlich vollkommen still. Nichts war mehr zu hören. Sehr seltsam. Arabella Vogel zog Jonathan ins Wartezimmer, wo außer 5 Stühlen an der Wand und einem Tischchen in der Mitte des Zimmers nichts stand. Auf dem Tischchen lagen noch nicht einmal Zeitschriften oder Kinderbücher. Sie warteten also. Sie warteten und warteten. Sie warteten sehr geduldig. Jonathan saß nur da und horchte nichts. Seine Mutter räusperte sich ab und zu. Aber auch sie wartete. Wo mochte dieser Arzt nur stecken? Jonathan hätte die Kinderbücher und Zeitschriften, die nicht auf dem Tisch im Wartezimmer lagen, alle schon 3-mal durchgelesen. Es begann nun wirklich langweilig zu werden. Arabella Vogel seufzte und wollte gerade sagen, »Ich glaube, wir gehen jetzt besser«, als die Tür des Wartezimmers aufschwang und ein mehr als 2 Meter großer Mann im Türrahmen erschien. Er trug einen grünen Kittel, der ihm bis unter die Knie hing, etwa bis zur Höhe, die Jonathan erreichte, wenn er sich neben den Mann gestellt hätte. Der Mann war dürr wie ein Torpfosten und sein Kopf war spitz, mit einer Glatze, die aus dem grau-weißen Haarkranz herausragte, der dem Mann in langen Büscheln über die Schultern fiel. Dr. Bumm trug eine schwarze Brille. Dass es sich um Dr. Bumm handelt, stand auf der Brusttasche des grünen Kittels. Dr. Med. Bumm, Facharzt für Spezielles, Stilles, Windiges. Bevor Arabella Vogel etwas sagen konnte, hob Dr. Bumm beschwichtigend die Hand. »Bitte entschuldigen Sie mein Zu-spät-Kommen«, säuselte er. »Ein Fall schwierigster Spezialität hat mich aufgehalten. Sie ahnen es nicht. Hier war die Hölle los. Ein Patient, der an fortgeschrittener Totenstille leidet. Vollkommen hoffnungsloser Fall. Die Totenstille um ihn herum ist so dicht, dass meine Ratschläge ihn gar nicht erreichen.« Arabella Vogel fasste sich ein Herz. »Lieber Dr. Bumm«, sagte sie, Wenn Sie mit solch schwierigen Fällen zu tun haben, dann sind Sie doch sicher der richtige Arzt für meinen Jonathan.« Sie schob Jonathan ein Stück vor, so dass er nun zwischen ihr und Dr. Bumm stand. Jonathan musste steil nach oben schauen, um den prüfenden Blick des Arztes hinter der schwarzen Brille zu erkennen. »Aha«, sagte Dr. Bumm. Er nahm die Brille ab und beugte sich zu Jonathan herab. Jonathan fühlte sich ein bisschen mulmig, aber sein Bauch blieb ruhig, obwohl er doch so kritisch gemustert wurde. »Dann erzähl mal«, sagte Dr. Bumm, als sein Gesicht nur noch einen halben Kopf über den von Jonathan schwebte. Jonathan schluckte und räusperte sich. Aus seiner Kehle kam aber nur ein kleines Bremsgeräusch. Er sprach so selten, dass seine Worte nun nicht wussten, was sie tun sollten. Arabella Vogel kannte das schon. Flugs trat sie vor und sagte, »Ich will Ihnen sagen, worum es geht.« Und sie berichtete von den ersten Windelwinden, vom Motzkaracho auf der Wickelkommode, vom Abenteuer am Ententeich, von Raketenkraft im Po und von den bösen Nachstellungen des Amtes für Seuchen, Pilzbefall, Faulgase und ansteckende Tierkrankheiten. Sie erzählte von den vergangenen 9 Jahren, wobei sie nicht verschwieg, dass Jonathan 9 Jahre lang mit kaum einem Menschen außer ihr Kontakt gehabt hatte. Und sprechen, fügte Arabella Vogel abschließend hinzu, tut Jonathan sehr selten. Er ist ein stilles Kind. Dr. Bumm legte eine Hand an sein Kinn und sah sehr nachdenklich aus. Können Sie ihm helfen? Fragte Arabella Vogel vorsichtig. Vielleicht, sagte Dr. Bumm gedehnt. In seinen Augen lag ein feines Lächeln und es schien verschwörerisch zu Jonathan zu sprechen. Das gefiel Jonathan. Er wurde ein Stückchen größer und sah hoch zu Dr. Bumm und lächelte ebenfalls ein bisschen verschwörerisch. Dr. Bumm nickte. »Lieber Freund«, sagte er, »würdest du mir einen Gefallen tun und dir ein hübsches kleines Zimmer ansehen? Du musst dort nichts weiter tun, als dich umzuschauen. Dann lese ich dir was vor. Und das war es auch schon. Wäre das in Ordnung?« Jonathan sah seine Mutter an, sie guckte nervös, aber sie gab Jonathan ein aufmunterndes Zeichen. »Gut«, sagte Jonathan. Es klang fast wieder wie ein kleines Bremsgeräusch. Es war aber deutlich ein Wort. Und das erleichterte Arabella Vogel doch sehr. »Aber ja«, sagte sie freudig, »Jonathan wird das gerne tun, nicht wahr?« Und dann drängte sie Jonathan in Richtung der Tür, auf die Dr. Bumm mit freundlicher Geste wies, die Tür vom Sprechzimmer aus ins Flatulatorium führte. Jonathan staunte nicht schlecht, als sie den Raum betrat. Mobiles, wie er sie auf der Treppe gesehen hatte, hingen an langen Spinnenfaden dünnen Bändern von der Decke. Aus mehreren bunten Fenstern drang Licht in den Raum. Die Mobiles standen still und der Raum selbst schien ein Gefäß der Stille zu sein. Die Mobiles waren zum Teil viel größer als diejenigen, die Jonathan im Treppenhaus bewundert hatte. Eines, das knapp über dem Boden hing, erinnerte an eine meterhohe Weihnachtspyramide aus Glas und Gelee und Bernstein und zierlichen Nebelfiguren. Unten war ein Kranz von gläsernen Windmühlen angebracht, darüber ein schmalerer Kranz von Flöte spielenden Panfiguren, darüber ein Kranz von gläsernen Luftschiffen. Dann folgten Windhunde, Wolkensteine, Segelschiffe und Löwenzahnsamen. In der Mitte des Raumes war ein Kreis auf dem Boden gemalt, auf den wies Dr. Bumm nun. »Wenn du dich bitte dorthin stellen würdest«, bat er Jonathan. »Denk an nichts und schau dich um. Ich hole derweil ein Buch aus der Bibliothek der Winde.« Dann wandte sich Dr. Bumm zu Arabella Vogel, wies auf einen Stuhl, auf dem sie Platz nehmen konnte, und verschwand. Jonathan tat, was Dr. Bumm gesagt hatte. Doch kaum hatte er den Kreis in der Mitte des Raumes betreten, begannen die ersten Mobiles mit langsamen Bewegungen. War es, weil sich Jonathan selbst bewegt und dabei Wind erzeugt hatte? Nach einer Viertelstunde kam Dr. Bumm zurück. Er schritt langsam und bedächtig. In den Händen hielt er ein schweres schwarzes Buch, mit dem er zu Arabella Vogel trat. Er schlug es auf und blickte Jonathan dann merkwürdig streng an. »So, Jonathan«, brummte Dr. Bumm, »ich werde dir nun etwas vorlesen. Du musst nichts weiter tun als zuhören.« Jonathan nickte. Er wagte kaum zu atmen. Sprechen wollte er erst recht nicht. Er hatte den Verdacht, dass die Mobiles Beobachtungsinstrumente oder sowas Ähnliches waren. Jonathan ließ sich aber nicht gerne beobachten. Dann begann Dr. Bumm. Er las. Er las nicht viel, Nur wenige unverständlich klingende Sätze. Dr. Bumm las sehr laut, sehr streng, sehr unangenehm. Roh und unentwickelt tritt das Kind aus der Hand der Natur in die Welt, aber reich begabt mit Keimen allseitiger Entwicklung. Edle Kräfte sind's, welch aufwärts zur Vervollkommnung führen. Unedle, lebensfeindliche, tückische, welche abwärts führen zur Mangelhaftigkeit, zum Elend, zu allseitigem Schaden. Drum sperre die Hand der Erziehung nicht mit Härte und Strafe, die edlen Kräfte zu bilden, die Unedlen zu züchtigen. Sie walte in allem mit Härte, mit Entschlossenheit, mit gesundem Sinn für die Ordnung und Zucht. An dieser Stelle hielt Dr. Bumm inne und guckte Jonathan wieder an. Der stand unverändert da. Aber die Mobiles in seiner Nähe drehten sich wie verrückt. Sie sirrten und brummten und produzierten flirrende, flatternde Lichter. Und als Dr. Bumm mit herrischer Stimme: »Hast du das verstanden, Jonathan?« schnarrte, schien eine Windböe durch den Raum zu fahren. Sogar die Mobiles in den Ecken des Raumes wirbelten nun und fiebten und summten. Und Lichter flackerten bunt wie die Alarmlichter von allen möglichen Einsatzfahrzeugen. Jonathan holte tief Luft und sagte mit dünner Stimme: »Bin ich sehr krank? Was ist mit ihm? Was hat er, mein Jonathan?« rief Arabella Vogel aufgeregt. »Im Grunde nichts Tragisches«, meinte Dr. Bumm und lächelte wie der weiseste Mensch der Welt. »Jonathan ist nicht krank. Er ist höchst empfindlich. Man könnte sogar sagen, er ist allergisch.«
»Allergisch?«
»Allergisch«, bestätigte Dr. Bumm. »Und zwar gegen...« Er räusperte sich gegen also, wie soll ich sagen, der medizinische Begriff für den Stoff, gegen Jonathan allergisch ist, lautet Kakao Prudentium. Es ist eine Substanz, die häufig vorkommt, vor allem unter scheinbar gebildeten Menschen. Ich betone scheinbar, denn sogar in Bibliotheken und Schulen trifft man es sehr häufig an. Kakao Prudentium ist an sich harmlos. Den meisten von uns macht es nichts aus. Wir produzieren es selbst gelegentlich. Aber Jonathan reagiert, wie gesagt, sehr empfindlich darauf. Arabella Vogel hatte das Wort noch nie gehört und sie war alles andere als ungebildet. Dr. Bumm bemerkte ihren Blick. Sie kennen es vermutlich unter einem anderen Begriff, einen sehr drastischen Begriff. Nun, es ist kein sehr feines Wort, aber durchaus ein passendes Wort, mit dem man Kakao Prudentium hierzulande bezeichnen könnte. Dr. Bumm senkte die Stimme. Er beugte sich ein wenig zu Jonathan hinunter und lächelte ihm wieder verschwörerisch an. Jonathan ist allergisch gegen Klugscheiße. Wie bitte? Arabella Vogel richtete sich auf. Ja, sagte Dr. Bumm entschuldigend. Jonathan reagiert hochsensibel darauf, wenn er zu viel Klugscheiße ausgesetzt ist, fängt sein Körper an, das Zeug zu verdauen und er verwandelt es in heiße Luft. Deshalb kann es passieren, dass Jonathan manchmal einen Wind ausstößt, der ihn geradezu in eine Rakete verwandelt. Ein gutes Kilogramm also Kakao Prudentium, wird von Jonathan in eine Luftmenge verwandelt, die einem Heißluftballon füllen könnte. Das ist außerordentlich. Und bedenken Sie, ein Kilogramm Kakao Prudentium ist sehr leicht produziert. Neulich hörte ich den entsetzlichen Vortrag eines entsetzlich berühmten Arztes. Er sprach über das Thema »Dumme Kinder kommen aus armen Familien«. Der Vortrag dauerte eine knappe Stunde. Und während dieser Zeit produzierte der berühmte Arzt 87,5 Kilogramm reinste Klugsch, also Kakao Prudentium. Können Sie sich vorstellen, wie Jonathan darauf reagiert hätte? Jonathan und seine Mutter konnten es. Jonathan ist da wirklich besonders sensibel, fuhr Dr. Bumm fort. Und die Wirkung von Kakao Prudentium wird bei ihm, man könnte sagen, explosionsartig verstärkt, wenn er unter Ungerechtigkeiten, Gemeinheiten und Quälereien leidet. Das ist bei Menschen wie Jonathan eine häufige Begleiterscheinung. Dann genügt schon eine winzige Menge an Kakao Prudentium um Gravum. Sie verstehen? Ach ja, sagte Arabella Vogel vorsichtig. Und was machen wir nun? Ich werde Jonathan etwas geben, sagte Dr. Pum. Und zwar, er öffnete einen hohen Glasschrank, in dem verschiedene Behälter mit bunten Inhalten standen, und nahm einen der Behälter gefüllt mit grünen Pillen heraus. Ich werde Jonathan ein Medikament geben, getrocknete Froschpillen. Sie sollen ihm helfen, wann immer er es mit zu viel Kakao-Potenzium zu tun bekommt. Getrocknete Froschpillen sind ein vorzügliches Medikament. Ich habe es entwickelt aus Pflanzen, die nur auf einer weit entfernten Insel vorkommen. Wenn Jonathan morgens eine Froschpille schluckt, wird er sich unter Menschen wagen können, ohne zu, Sie wissen schon. Eine Pille pro Tag genügt. Dr. Bohm übergab Jonathan das Glas mit den kleinen grünen Pillen und strich ihn über den Kopf. Jonathan betrachtete die Pillen ungläubig. Die sollten ihm helfen? Arabella Vogel sah ebenfalls nicht besonders überzeugt aus. Vielleicht, begann sie vorsichtig, wäre es doch besser, wenn ich Jonathan weiterhin zu Hause behalte. Vielleicht noch ein, zwei Jahre? Doch Dr. Bohm unterbrach sie rasch. Nein, keinesfalls, sagte er. Jonathan wird sich nicht sein ganzes Leben lang verstecken können. Die getrockneten Froschpillen werden ihm helfen, sich unter Menschen zu wagen. Alles Weitere wird sich ergeben. Glauben Sie mir.